RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Seit 3 Tagen protestieren Menschen in Los Angeles gegen die verschärfte Einwanderungspolitik von US-Präsident Trump. Auch gestern Abend gab es Ausschreitungen. Trump hatte die Nationalgarde nach Kalifornien beordert, obwohl über deren Einsatz eigentlich die Bundesstaaten selbst entscheiden. Der Gouverneur von Kalifornien, Newsom, hat deswegen eine Klage angekündigt.
Am Morgen ist es ruhig in L.A. Doch die Stadt hat einen weiteren gewaltsamen Abend hinter sich. Auch gestern zünden Randalierer Autos an, bewerfen Polizisten. Demonstranten errichten Straßenblockaden. Der Protest richtet sich gegen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE, die nach Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus sucht, um sie abzuschieben. Die Polizei versucht, für Ordnung zu sorgen, setzt Tränengas und Gummigeschosse ein. Im Laufe des Wochenendes werden mehr als 50 Demonstranten festgenommen. Die Bürgermeisterin von L.A. stellt sich gegen Trump und appelliert an die Demonstranten. Es ist völlig okay, zu protestieren und euren Sorgen und Überzeugungen Ausdruck zu verleihen. Aber Gewalt ist unangemessen. Verfallt nicht in das Chaos, das diese Regierung völlig unnötig verursacht. Tatsächlich demonstrieren gestern tausende Menschen friedlich über die Stadt verteilt. Auch dagegen, dass US-Präsident Trump die Nationalgarde, also Reservisten, in die Stadt beordert hat. Gouverneur Newsom, eigentlich für die kalifornische Nationalgarde zuständig, will dagegen noch heute Klage einreichen. Auf der Plattform X warnt er, Trumps Anordnung gilt nicht nur für Kalifornien. Sie erlaubt ihm, in jeden Staat reinzugehen und das Gleiche zu tun. Trump kehrt nach dem Wochenende ins Weiße Haus zurück, rechtfertigt die Mobilisierung. Die Leute, die da Probleme machen, sind professionelle Unruhestifter. Das sind Aufständische. Sie sollten ins Gefängnis. Bei dem Wort Aufständische dürften viele in den USA hellhörig werden. Denn würden die Proteste in L.A. als Rebellion eingestuft, würde das Trump weitgehende Befugnisse geben für den Einsatz des Militärs im Inland.
Bei ihren Verhandlungen in Istanbul vor einer Woche hatten die Ukraine und Russland einen weiteren Gefangenenaustausch vereinbart. Heute nun kam jeweils eine Gruppe gefangener Soldaten unter 25 Jahren frei. Wie viele insgesamt ist nicht bekannt. Die Ukrainer wurden in die Nähe von Tscherniw gefahren, die russischen Soldaten ins Nachbarland Belarus. Am Ende des Prozesses sollen jeweils mehr als 1000 Kriegsgefangene wieder zurück in ihre Heimat sein. Die israelische Armee hat ein Segelschiff gestoppt, das Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen sollte. An Bord war auch die Aktivistin Greta Thunberg. Nach tagelanger Fahrt durch das Mittelmeer wurde das Schiff von Marinesoldaten geentert. Damit setzte Israel seine Seeblockade des Gazastreifens durch. Die Besatzungsmitglieder wurden mit einem Schlauchboot in den israelischen Hafen Ashdod gebracht und aufgefordert, in ihre Heimatländer auszureisen. Die Weltmeere und ihre Bewohner besser zu schützen. Das steht auf dem Programm der mehrtägigen UN-Ozeankonferenz in Nizza. Europa hat eine Initiative gegen Tiefseebergbau gestartet. Wissenschaftler sind besorgt, weil die Meere überhitzt, übersäuert und überfischt sind. In den Verhandlungen geht es auch um die Ausweisung von Schutzgebieten.
Es ist das älteste Meeresschutzgebiet in Europa. Rund um die Mittelmeerinsel Porco an der Côte d'Azur. Seit 1963 sind Tauchen, Fischen oder Schifffahrt dort extrem eingeschränkt oder ganz verboten. Die Artenvielfalt hat sich seitdem erholt, genauso wie der Zustand stark gefährdeter Arten. Wir sind jetzt bei etwa 1000 braunen Zackenbarschen um Porco herum. Vor 50 Jahren gab es gerade mal 20. Porco will ein Beispiel für andere Gebiete auf der Welt sein. Denn eigentlich sollen laut UN-Abkommen bis 2030 mindestens 30% der Weltmeere als Schutzgebiete ausgewiesen werden. Bisher sind es etwa 8%. Bei der Ozeankonferenz in Nizza ist auch der deutsche Umweltminister vor Ort. Hier gestern an Bord des Forschungsboots von Extremsegler Boris Herrmann.
Diese Konferenz hier dient dazu, mehr Länder dazu zu bekommen, das Meer zu schützen, die Natur wiederherzustellen. Das wollen wir in Deutschland selbst machen, aber natürlich brauchen wir die anderen Länder auch, weil sie haben mehr Meeresfläche.
In Nizza diskutieren nun 130 Staaten unter anderem über Plastikmüll, Überfischung und den starken Anstieg der Durchschnittstemperatur der Meere, verursacht durch den Klimawandel. Die Erde erhitzt sich und der Ozean gerät ins Kochen. Wissenschaftler sprechen von Tatsachen, die uns unvorstellbar erschienen, von Hitzewellen in den Ozeanen. Macron verkündete zum Auftakt einen ersten Erfolg der Konferenz. Genug Länder hätten sich bereit erklärt, das Hochseeabkommen zu ratifizieren, das somit in Kraft treten könnte. Dies ermöglicht Schutzgebiete in internationalen Gewässern abseits der Küsten auszuweisen. Bisher ist die Hochsee, die etwa 2/3 der Ozeane ausmacht, ein weitgehend rechtsfreier Raum.
Auch ein wichtiges Thema auf der Ozeankonferenz in Nizza ist der Kampf gegen Plastikmüll. Jahrelange Verhandlungen über ein internationales Abkommen sind ins Stocken geraten. Große Mengen Plastikmüll landen in den Ozeanen und stellen eine tödliche Gefahr für viele Meerestiere dar. Das Problem mit dem Müll beginnt aber nicht erst im Meer, sondern schon viel früher.
Am Rheinufer in Köln fängt die schwimmende Müllfalle Rheinkrake alles ein, was vorbeitreibt. Christian Stock zieht aus dem Fangkorb Plastikflaschen, Chipstüten, Verpackungen. Das alles würde sonst irgendwann flussabwärts im Meer landen.
Dann sieht das unter Wasser aus wie eine Qualle. Ja, und so eine Meeresschildkröte kapiert das nicht. Die frisst das, weil sie sich von Quallen ernährt.
Die Ehrenamtlichen holen so bis zu 2 Tonnen Müll pro Jahr aus dem Rhein.
Wir wollen nicht, dass durch unseren Plastikmüll Tiere sterben in den Meeren. Also was wir hier betreiben, ist effektiver Meeresschutz vor der eigenen Haustür.
Bis zu 20 Millionen Tonnen Plastikmüll gelangen pro Jahr in die Meere. Das meiste über Flüsse. In Indien und Indonesien wird das Problem besonders deutlich. Hier hat das Kölner Start-up Plastikfischer an mehreren Flüssen schwimmende Barrieren errichtet.
Das meiste Material, das wir finden in unserem System, ist nicht recycelbares Material. Die einzige sinnvolle Option, was man damit machen kann, wenn man es nicht auf Müllkippen bringen will, ist es als Energiequelle zu verbrennen.
Sie bekämpfen so die Symptome der Plastikflut. Das Problem müsse darüber hinaus an der Wurzel angepackt werden, sagt Henning Wilz, Experte für Kreislaufwirtschaft am Wuppertal-Institut.
Wir müssen die Unternehmen in die Pflicht nehmen, die diese Plastikprodukte auf den Markt bringen, dafür zu sorgen, dass sie recyclingfähig sind, dass sie tatsächlich eingesammelt werden und recycelt werden. Weil nur dann können wir sicherstellen, dass sie nicht irgendwann im Meer landen.
Dort bleiben sie sonst ewig. Plastik zerfällt über Jahrzehnte, aber löst sich nie ganz auf.
Heute geht die muslimische Wallfahrt der Hadsch zu Ende. Insgesamt kamen seit Mittwoch etwa 1,6 Millionen Pilger nach Mekka, etwas weniger als in den Jahren zuvor. Grund dafür könnte sein, dass die saudischen Behörden die Zugangsbeschränkungen verschärft haben. Vergangenes Jahr hatte es viele Tote gegeben, vor allem Pilger, die nicht registriert waren und deshalb bei extremer Hitze nicht ausreichend versorgt werden konnten.
Die Kaaba in der großen Moschee von Mekka, das zentrale Heiligtum der muslimischen Welt. Ein letztes Mal umrunden die Pilgerinnen und Pilger sie, der Hadsch geht zu Ende. Regenschirme gegen die Sonne, um die 40 Grad war es heiß. Dieses Jahr war das Wetter gut, Allah sei Dank, erzählt dieser Mann aus Ägypten. Als Pilger konnten wir den Hadsch entspannt durchführen. Bilder vom letzten Jahr, Pilger, die abtransportiert werden müssen. Bei Temperaturen von mehr als 50 Grad kollabierten tausende Pilgerinnen und Pilger. Für mehr als 1300 endete der Hadsch tödlich. Kritik am saudischen Königshaus wurde laut, die Sicherheitsvorkehrungen seien mangelhaft gewesen. Deshalb lässt Saudi-Arabien in diesem Jahr weniger Pilger nach Mekka, insgesamt aber immer noch 1,6 Millionen. Maßnahmen, um die Menschen abzukühlen, scheinen zu fruchten. Wir haben 90% weniger Patienten, die behandelt werden mussten wegen der Hitze. Seit mehr als 1000 Jahren pilgern Muslime nach Mekka. Die Hitze am Geburtsort des Propheten Mohammed seit jeher eine Herausforderung, aber für viele kein Hindernis. Das Pilgern ist eine der 5 Säulen des Islam und eine religiöse Pflicht für Muslime, die gesund sind und es sich leisten können. All jene, die die Pilgerreise absolviert haben, dürfen sich nun Hadji nennen.
Es ist eine jahrhundertealte Tradition zu Pfingsten, die Wallfahrt sorbischer Katholiken in der Oberlausitz. Auch heute wieder pilgerten seit dem frühen Morgen mehrere tausend Menschen zur barocken Wallfahrtskirche in Rosenthal. Dabei trugen die Druschki junge Frauen in sorbischer Tracht, geschmückte Marienfiguren ihrer Pfarreien. Ziel der Wallfahrt ist eine Marienstatue aus dem späten 15. Jahrhundert. Zum Sport. Riesenjubel gestern Abend bei der portugiesischen Fußballnationalmannschaft. Im Finale der Nations League setzte sich das Team um Kapitän Cristiano Ronaldo gegen Spanien durch. 2:2 hieß es nach regulärer Spielzeit und Verlängerung. Im Elfmeterschießen hatten dann die Portugiesen die besseren Nerven und gewannen mit 5:3.
Mit Tränen in den Augen kann Cristiano Ronaldo nicht hinschauen. Dann verwandelt Ruben Neves. Und Portugal gewinnt die Nations League, beschert dem 40-jährigen Ronaldo einen weiteren Titel. Die Spanier gehen in der regulären Spielzeit gleich zweimal in Führung. Das 1:0 durch Zubimendi gleicht Nuno Mendes, bester Spieler des Abends, 5 Minuten später aus. Stimmungsdämpfer für Portugals Fans kurz vor der Pause. Denn Spanien legt durch Oyarzabal wieder vor. Aber Portugal hat halt einen überragenden Nuno Mendes. Hier als Vorbereiter für den coolen Cristiano Ronaldo, der nach gut einer Stunde das 2:2 erzielt. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit muss er verletzt runter. Das heißt, als Schütze im entscheidenden Elfmeterschießen kann er nicht helfen. Doch weil Spaniens Morata verschießt und Portugal alle 5 Elfmeter sicher verwandelt, bekommt Ronaldo noch einen exklusiven Auftritt und stemmt als erster den Siegerpokal in die Luft.
Für Trauer und Bestürzung sorgte ein Vorfall während des Spiels in München. Wie die Polizei bestätigte, starb ein Fußballfan, nachdem er vom Mittelrang der Arena aus 8 Meter in die Tiefe gestürzt war. Die genauen Umstände würden noch ermittelt. Derzeit deute alles auf ein tragisches Unglück hin. In Berlin wird mit einer Lichtinstallation an die Verhüllung des Reichstages vor 30 Jahren erinnert. Das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude hatte das Gebäude im Sommer 1995 mit Stoffbahnen verhüllt, bevor der Umbau für den Umzug des Bundestages von Bonn nach Berlin begann. Auf der Wiese davor herrschte damals 2 Wochen lang Feierlaune. Daran soll die Projektion jetzt anknüpfen.
Lichtinstallateur Andreas Wölke checkt ein letztes Mal die Beamer. Die 80 Kilogramm schweren Geräte müssen zentimetergenau ausgerichtet sein, damit sich ihre Strahlen in die Fassade des Reichstags einfügen. Mit der Lichtinstallation wollen die Initiatoren simulieren, wie es vor 30 Jahren aussah.
Es war ja eine sehr besondere Atmosphäre, 5 Jahre nach der Wiedervereinigung. Diese Ruhe und diese Freude und diese Begeisterung. An die wollen wir erinnern.
Im Juni 1995 begeisterte der verhüllte Reichstag Millionen. 100.000 Quadratmeter Stoff bedeckten das Gebäude. Das zuvor umstrittene Vorhaben des Künstlerpaars wurde zur Sensation. Ihre Reichstagsverhüllung zu einem Symbol der Wiedervereinigung. 30 Jahre später wird der Bundestag in Licht gehüllt. Es wirkt, als wäre der starre Stoff von damals in leichter Bewegung. Die Generalprobe am Sonntagabend, für viele Zuschauer schon jetzt ein Erfolg.
Sensationell. Es ist sehr beeindruckend. Die verschiedenen Illuminationen von oben nach unten, von links nach rechts, ganz toll.
Ich bin mit meiner Mutter und meiner Schwester hier und wir sind auch extra einen Tag länger geblieben in Berlin, um uns dieses Spektakel quasi anzugucken.
Die Lichtinstallation gilt schon jetzt als historisch. Noch nie wurde der Bundestag so beleuchtet.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 10. Juni.
Morgen ist es wechselhaft und windig, aber der Süden profitiert schon von einer Hochdruckzone, die von den Azoren bis zum Schwarzen Meer reicht. Und heute Nacht ist es im Süden auch klar oder nur leicht bewölkt, aber von Nordwesten breitet sich später Regen aus. Morgen gibt's im Norden und Nordosten teilweise kräftigen Regen, im Westen und in der Mitte einzelne Schauer. Am Nachmittag sind im Norden und Osten auch kurze Gewitter möglich. Im Süden scheint neben lockeren Wolken dagegen oft die Sonne. Heute Nacht 13 bis 10 Grad, im Bergland und im Süden nur einstellige Werte. An der See morgen 15 oder 16 Grad, im Süden dagegen sommerlich warm. Mittwoch ist es mitunter noch wolkig, aber meist trocken, sonst verbreitet sonnig. Ab Donnerstag bei viel Sonnenschein zunehmend schwül, warm bis heiß. Freitag sind hier und da auch lokale Hitzegewitter mit Unwetterpotenzial möglich.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr. Auch im Radio. Der ARD-Infoabend.
Der Hintergrund.
Der Vietnamkrieg. Vor 50 Jahren ist er zu Ende gegangen und er war eine schwere militärische Niederlage für die USA. Viele haben bis heute die Bilder aus Kriegsdokumentationen im Kopf. Sie prägen das Bild von Vietnam immer noch. Doch das Land hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt und will Hightech-Standort werden. Jennifer Johnston war für uns in Vietnam unterwegs.
An der Universität für Ingenieurswissenschaften und Technologie in Hanoi sind Studierende konzentriert über ein Elektronikboard mit vielen kleinen Löchern gebeugt. In die stecken sie Kabel und kleine Lämpchen. Ding Van Phuc strahlt seinen Kommilitonen an. Sein Lämpchen leuchtet grün auf, das heißt Strom fließt. Was er hier mache, sei die Basis von Halbleitern, erklärt er stolz.
In der heutigen Zeit sind Halbleiter eine heiße Industrie. Die heutigen elektronischen Geräte sind alle auf Halbleiter angewiesen, selbst die kleinsten Komponenten. Um Schaltungen für diese Geräte weiterzuentwickeln, müssen wir sie sorgfältig untersuchen.
Er hofft nach seinem Abschluss auf einen gut bezahlten Job in Vietnams wachsender Halbleiterindustrie. Vietnam will bis 2030 rund 50.000 Ingenieurinnen und Ingenieure ausbilden, wie die jungen Männer und Frauen, die an der Nationaluniversität in Hanoi über ihre Experimente gebeugt sind. Dozent Jan Nguyen Chi läuft durch den Klassenraum, hilft, wenn jemand nicht weiter weiß.
Nachdem die Regierung einen Erlass über die Entwicklungsstrategie der Halbleiter- und Mikrochip-Industrie herausgegeben hat, ist die Zahl der Schüler und Eltern, die sich für diesen Bereich interessieren, erheblich gestiegen.
Immer mehr große Unternehmen investieren in Vietnam als Alternative zu China. Amerikanische Unternehmen wie Intel und Amkor, Foxconn aus Taiwan, Samsung und LG aus Südkorea. Aber auch der deutsche Chiphersteller Infineon hat ein Büro aufgemacht. Der andauernde Handelskrieg zwischen den USA und China sowie Spannungen zwischen China und Taiwan begünstigen, dass Vietnam sich als Produktions- und Entwicklungsstandort etablieren kann. Das Land hat immer mehr gut ausgebildete junge Menschen, niedrige Löhne und die Regierung fördert die Ansiedlung von Unternehmen gezielt. Professor Chu Duc Ching, Leiter der Nationaluniversität, berät die Regierung bei ihren Plänen.
Wir wollen einer der wichtigsten Halbleiterstandorte der Welt werden. Unsere Hoffnung ist, dass wir hier in 5 bis 10 Jahren mehr und mehr Fabriken auch für anspruchsvolle Arbeitsschritte haben.
Peter Bürstedde von der Deutschen Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing, kurz GTAI, sieht das kritischer. Er sieht Vietnam eher in den vor- und nachgelagerten, einfacheren Produktionsschritten als in der höchst anspruchsvollen Fertigung.
Und das sehe ich ein bisschen weniger hier im Lande, aus dem einfachen Grunde, dass die nicht besonders personalintensiv sind, dass die Regierung nicht die Gelder zur Verfügung hat, um diese Industrien dann auch so zu fördern, wie andere Länder das machen, mit Milliardenbeträgen.
Den Nachwuchs für die Zukunftstechnologien schulen sie auch im National Innovation Center. Das Zentrum konzentriert sich auf Bereiche wie Cybersecurity, künstliche Intelligenz, Umwelttechnologien, grüne Energie oder Smart Cities, erklärt Wao Sung Wai, stellvertretender Direktor des Zentrums.
Wir konzentrieren uns auf den Aufbau eines umfassenden und gut abgerundeten Innovationsökosystems in Vietnam, das auf der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor beruht. Wir haben Partner wie Siemens, Google und Meta, bis hin zu vietnamesischen Technologieunternehmen wie FPT und Viettel.
Die Schon im Eingangsfoyer laufen einem zwei Roboterhunde über den Weg. Er soll mal für Überwachungszwecke im öffentlichen Raum eingesetzt werden. Der Auftrag kommt vom Verteidigungsministerium.
So this robot maybe it's for the military.
Doch dieses Jahr liegt der Fokus des National Innovation Center auf der Halbleiterbranche, sagt Wao Zhongwei, stellvertretender Direktor des Zentrums. Zwar hinkt Vietnam bei der Entwicklung seiner Halbleiterindustrie noch einigen seiner Nachbarn, wie etwa Malaysia, hinterher. Dennoch ist er überzeugt, dass Vietnam aufholen kann. Auch die Probleme mit Stromausfällen wie 2023 in Nordvietnam hätten sie heute unter Kontrolle. Damals waren auch Fabriken von Samsung und Foxconn betroffen.
Speziell für den Halbleitersektor haben wir eine eigene Stromleitung eingerichtet, um diese Gebiete zu versorgen.
Die Infrastruktur hat Vietnam in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut, vor allem die Autobahnen. So soll auch der Raum abseits der Städte noch attraktiver für ausländische Direktinvestitionen werden. Eine dieser Autobahnen führt in die Hafenstadt Haiphong. In der Fabrik des E-Autobauers VinFast werden Rahmen geschweißt, Bleche gepresst und Felgen poliert. Zum Großteil automatisch, von Kameras überwacht.
From this point, everything is now automated. There's no workers involved at this point.
Matthew Lynch läuft an großen Pressen vorbei. Der Brite ist technischer Manager bei VinFast.
From my own perspective, I think VinFast will flourish.
Aus meiner Sicht wird VinFast florieren. Doch wir müssen sowohl beim Design als auch bei den Kosten wettbewerbsfähig sein. Das ist schwierig, aber wir haben viele neue Modelle, die dieses Jahr herauskommen. Wir arbeiten ständig daran, den Markt zu begeistern und Innovationen zu schaffen.
Create that excitement in the market and innovation.
Die E-Autos sind ein Prestigeprojekt Vietnams. Und obwohl hinter VinFast ein Privatunternehmen steckt, hat der Staat ein genaues Auge auf das Wohlergehen des Autobauers. Warum, erklärt Ching Wang Nhang, stellvertretender CEO Produktion bei VinFast.
You know, Vietnam has the plan to...
Die vietnamesische Regierung hat den Plan, eine starke Autoindustrie aufzubauen, die weltweit wettbewerbsfähig ist. Bevor VinFast in den Markt eingetreten ist, hat sich Vietnam hauptsächlich aufs Importieren und Montieren von Fahrzeugen konzentriert. Aber seit VinFast in den Markt eingetreten ist, vor gerade mal 8 Jahren, haben wir stark expandiert und sind die führende Marke in Vietnam geworden. Und wir wachsen auch in der Region und auf dem internationalen Markt.
VinFast wurde 2017 gegründet und setzt seit 2021 ganz auf E-Autos. Das Unternehmen ist Vietnams Antwort auf Tesla und den chinesischen Elektrokonkurrenten BYD. In der Produktionshalle läuft Matthew Lynch an diversen Kränen und Geräten von deutschen Herstellern vorbei.
Ich denke, weil es in Vietnam weder eine Automobilindustrie noch ein Presswerk mit diesem Standard gibt, war es sehr schwierig, lokal Personal mit diesem Wissen und der Erfahrung zu finden. Mit Hilfe von Leuten aus anderen Ländern, die diese Erfahrung mitgebracht haben, hat VinFast stark gelernt seit seinem Start.
Since VinFast started.
Mittlerweile würden nur noch er und ein weiterer leitender ausländischer Kollege in diesem Teil der Produktion arbeiten. Und auch er, so sagt er, könnte bald durch einen vietnamesischen Kollegen ausgetauscht werden. Doch die drohenden US-Zölle könnten dem E-Autobauer zu schaffen machen. Noch verkauft VinFast nur einige tausend Autos im Jahr in die USA.
I think it's a difficult time.
Ich denke, es ist eine schwierige Zeit. Wenn die VinFast-Verkaufsmenge in den USA steigt, würde sich das auswirken. Aber wir sind gleichzeitig mitten im Bau einer Fabrik in North Carolina. Wenn die Zölle VinFast ernsthaft beeinträchtigen, dann glaube ich, dass sie versuchen werden, den Zeitpunkt für die Eröffnung dieser Produktionsanlage nach vorn zu ziehen.
So könnten sie die Zölle umgehen. Die US-Zölle sind noch ein Grund mehr für den eh schon gehegten Plan, sich erstmal auf die Märkte in der Umgebung zu konzentrieren, sagt Manager Ching Wang Nang.
Ich denke, wir fokussieren uns erstmal auf die regionalen Märkte wie Indien und Indonesien. Da gibt es keine Zölle.
Hinter VinFast steckt die Vingroup, das größte private Unternehmen Vietnams. Der Mischkonzern baut Immobilien, betreibt Schulen, Hotels, Freizeitparks, Krankenhäuser. Die Gewinne aus diesen Geschäften fließen in den Aufbau des E-Autobauers VinFast. Immer wieder pumpt der Chef Milliarden nach. Das Projekt gilt als wichtiges strategisches Aushängeschild. Doch die Frage ist, wie lang kann die Vingroup das Geschäft querfinanzieren? Dazu sagt VinFast-Manager Qingwang Yang,
VinFast ist noch klein, hier geht es noch nicht darum, Geld zu machen. Es ist eine nationale Marke. Und wir wollen eine globale Marke werden. Nur wenige Länder in der Welt können ihre eigenen Autos herstellen, wie VinFast es jetzt macht. Vietnam ist eines der wenigen Länder, die das können. Das bedeutet Nationalstolz.
Um das Wachstum Vietnams zu unterstützen, ist die Regierung dabei, den Staatsapparat rigoros umzubauen. Die Zahl der staatlichen Institutionen und Mitarbeitenden soll um bis zu 20% abgebaut werden. Es ist Vietnams ehrgeizigste und folgenreichste Verwaltungsreform seit rund 50 Jahren. US-Präsident Donald Trumps drohende Zölle auf US-Importe wirbeln möglicherweise die Wachstumspläne Vietnams durcheinander. Dem Land droht einer der höchsten Zollsätze, 46%. Die Exporte in die USA entsprachen im vergangenen Jahr rund 30% des Bruttoinlandsprodukts Vietnams. Der Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Tô Lâm, war daher einer der ersten, der Trump wegen der Zölle angerufen hat. Dabei lief es so gut für Vietnam, erklärt Ökonom Zhang Dingtian.
Vietnam hat viele Freihandelsabkommen mit Ländern in der ganzen Welt geschlossen. Infolgedessen sind viele ausländische Investoren nach Vietnam gekommen, darunter auch Investoren aus China und insbesondere ausländische Investoren, die Rohstoffe aus China beziehen. Die geografische Nähe zu China macht Vietnam zu einem strategischen Standort, um den chinesischen Markt zu erschließen und gleichzeitig die unter Donald Trump verhängten US-Sanktionen zu umgehen.
Vietnam hat inzwischen den dritthöchsten Handelsbilanzüberschuss mit den USA nach China und Mexiko. Das heißt, Vietnam exportiert deutlich mehr in die USA, als es von dort einkauft. Und zwar Güter im Wert von mehr als 123 Milliarden US-Dollar. Das Land war damit der größte Gewinner von Trumps erster Amtszeit, sagt Peter Bürstedde, in Vietnam Büroleiter von Germany Trade and Invest, kurz GTAI.
Wenn man das global anschaut, dann hat Vietnam am meisten profitiert von Trump 1.0, wenn man will, von der ersten Amtszeit und von dem Zollkonflikt, der ja 2018 begonnen hat, mit Strafzöllen auf chinesische Produkte. Und das kann man eigentlich so ganz eins zu eins auch verfolgen in der Handelsstatistik.
Doch das sieht dieses Mal ganz anders aus. Um Trump milde zu stimmen, hat Vietnam auch angeboten, seine Importzölle auf US-Produkte zu senken. Zudem versucht Vietnam mehr aus den USA zu importieren, wie Flüssiggas oder Flugzeuge.
Ich denke, es wird alles auf einen Deal hinauslaufen. Und das würde Vietnam, glaube ich, in eine sehr gute Lage versetzen, wenn es dann dazu käme und China noch entsprechend belegt würde mit Zöllen. Für Vietnam könnte im Idealfall ein doppelter positiver Effekt entstehen, dass man einerseits natürlich wieder die verlängerte Werkbank wird, also dass man weiter Fabriken aus China hier rüber siedelt, aber dass gleichzeitig auch die Wertschöpfung intensiviert wird hier im Lande auf Druck der USA.
Chinas Staatschef Xi Jinping nutzt die Gunst der Stunde, sich als verlässlicherer Partner zu präsentieren. Auf seiner Tour durch Südostasien betont er, wieso sein erster Stopp Vietnam ist. Weil die chinesische Regierung und die Kommunistische Partei Vietnams sehr gute Beziehungen hätten. Xi Jinping warb in Hanoi für engere Handelsbeziehungen zwischen China und Vietnam. Parallel wurden mehr als 40 Kooperationsvereinbarungen zwischen den beiden kommunistisch geführten Ländern unterzeichnet. Unter anderem bei Lieferketten, 5G und künstlicher Intelligenz, im Agrarhandel und Schienenverkehr. Doch die Lage für Vietnam ist verzwickt. Die Regierung will sowohl gute Beziehungen mit den USA als auch mit China. Mit ihrer sogenannten Bambusdiplomatie versuchen sie, die Balance zu halten. Sie wollen sich für keine Seite entscheiden müssen.
Der ARD-Infoabend. Nachrichten.
Um 20.30 Uhr mit Klaas Christoffersen. Russland und die Ukraine haben damit begonnen, weitere Gefangene auszutauschen. Insgesamt sollen jeweils 1.200 Soldaten in ihre Heimat zurückkehren, darunter junge Männer unter 25 Jahren, Verwundete und Schwerkranke. Der Austausch geht zurück auf die Verhandlungen, die beide Seiten Anfang Juni in Istanbul geführt hatten. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Unsere Leute sind zu Hause, schreibt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf der Plattform X und veröffentlicht Bilder, die die ausgemergelten ukrainischen Männer zeigen, die Russland heute aus der Kriegsgefangenschaft entlassen hat. Wie viele ukrainische Soldaten heute in ihre Heimat zurückkehren konnten, ist nach aktuellen Informationen nicht bekannt. Die Zurückgekehrten würden mit allem versorgt, was sie bräuchten, gibt der Koordinierungsstab für Kriegsgefangene an, darunter die Wiederherstellung ihrer Papiere sowie medizinische Rehabilitation.
US-Präsident Trump hat sich dafür ausgesprochen, den Gouverneur des Bundesstaates Kalifornien Newsom festnehmen zu lassen. Trump bestärkte damit seinen Abschiebungsbeauftragten Homan. Dieser hatte eine Festnahme von Newsom und der Bürgermeisterin von Los Angeles Bass nicht ausgeschlossen, sollten die beiden die US-Regierung behindern. Trump hatte die Nationalgarde in die kalifornische Stadt geschickt, nachdem es dort Proteste gegen seine Abschiebungspolitik gegeben hatte. Bundesinnenminister Dobrindt hat mit seinem polnischen Kollegen Siemoniak über das Thema Migration gesprochen. Beide fordern einen verstärkten Schutz der EU-Außengrenzen. Aus Warschau, Martin Adam.
Bundesinnenminister Dobrindt dankte Polen für die Sicherung der EU-Ostgrenze, die deutschen Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums, die aus Polen seit Monaten scharf kritisiert werden, seien auch zur Sprache gekommen. Eine Lösung gibt es jedoch offenbar nicht. Dobrindt und Siemoniak verständigten sich jedoch darauf, dass zum Schutz der Reisefreiheit im Schengen-Raum die deutschen Grenzkontrollen möglichst wenig negative Folgen vor allem für die Menschen in den Grenzgebieten haben sollten. Ziel sei, dass der kontrollfreie Grenzverkehr wiederhergestellt werden könne.
Der britische Schriftsteller und Bestsellerautor Frederick Forsyth ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Wir betrauern den Tod eines der weltgrößten Thriller-Autoren, heißt es in der offiziellen Erklärung seiner Künstleragentur. Forsyth wurde durch Spionageromane wie Der Schakal weltberühmt, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Forsyth spionierte nach eigenen Angaben selbst mehr als 20 Jahre lang für den britischen Auslandsgeheimdienst MI6. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht im Norden bewölkt und nachlassende Schauer, später wieder mehr Regen. Im Süden gering bewölkt und trocken, 13 bis 6 Grad. Morgen im Norden viele Wolken, Schauer und Gewitter, im Süden mehr Sonne und trocken. Von Nord nach Südwest 15 bis 27 Grad. Am Mittwoch heiter bis wolkig, oft trocken, 16 bis 28 Grad. Und am Donnerstag sonnig und trocken, 20 bis 33 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der ARD-Infoabend.
Die Kommentare gab es von den anderen Blinden in meinem Umfeld. Gerade als es so ums Abitur ging und was macht ihr danach und so. Da habe ich gesagt, ja, also ich studiere Grafikwissenschaften. Was? Bist du bescheuert? So, ne? Aber der Wille ist da. Und die anderen Sehnen verkneifen sich Kommentare dazu, weil es ja anmaßend wäre. Mhm. Wohin? Das war denn die große Frage. Und dann haben wir uns eben dazu entschieden, dass wir auf meinen elterlichen Betrieb zurückziehen und dann eben da das Ding rocken.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Oft hört man ja diesen Spruch, if you can dream it, you can be it. Wenn du es träumen kannst, kannst es auch sein.
Schon wieder zu viel auf TikTok rumgescrollt.
Ja, das sind so diese Kalenderspruche, die man dann
mit
manchmal auch als Wand hat.
Ja,
ja. Und ich sitze dann immer davor und denke mir so, come on, das nein. Also nicht alles, was man träumen kann, kann man auch erreichen. Heute haben wir einen Gast hier, der euch das Gegenteil beweist. Heute ist das Thema, ich habe lange überlebt, wie ich es nenne, Follow Your Dreams.
Ja, ich hätte es auch ähnlich getauft. Irgendwie so, wenn du Leidenschaft hast, kann dich nichts aufhalten.
Mein Name ist Andreas Kuhlage und ich bin neugierig auf Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Ich frage mich, was steckt eigentlich hinter den landwirtschaftlichen Produkten, hinter den Diskussionen, hinter den Streits, die es darum gibt. Und das ist so mein Part hier in diesem Podcast. Und deiner? Maja Muckwitz.
Meiner? Ich bin hier Landwirtin. Ich habe selbst Landwirtschaft studiert und komme auch selbst von einem konventionellen Ackerbaubetrieb. Und ich freue mich, dass ich hier auch gar nicht mal so selten auch jemanden, noch einen anderen Landwirt hier mitsitzen habe, weil ich kann ja nicht das einzige Gesicht und die einzige Stimme sein. Wir sind ja so vielfältig und ich freue mich, dass wir heute wieder einen neuen Gast hier haben.
Und er hat es geschafft, seinen Traum wahrzumachen, obwohl viele Menschen um ihn herum gesagt haben, lass es, das funktioniert nicht. Er ist Axel Dünsing, kommt aus dem Landkreis Osterholz, ist Landwirt und er ist blind. Moin Axel.
Moin Moin.
Hi Axel, wie schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Dürfen wir blind sagen, gleich mal ganz blöd gefragt vorweg, oder bevorzugst du sehbehindert oder was ist dir lieber?
Nö, ich bin blind. Also ich habe einen Sehrest von unter 2% und gelte damit als gesetzlich blind und ja.
Also siehst du dann noch Licht? Oder was sind da die letzten 2%, was du dann noch so wahrnimmst?
Ja, mittlerweile unter 2%. Also 2% ist die gesetzliche Grenze.
Ach so.
Und ich sehe jetzt bei 0, irgendwas Prozent. Also ich sehe noch Licht-Schattenkontraste. Also wenn irgendwo zum Beispiel eine Lampe an der Decke ist oder eine Tür offen steht, sehe ich da Licht durch reinfallen.
Ah.
Es hilft mir im Alltag zur Orientierung, aber mehr auch nicht.
Mhm. Du warst aber nicht von Geburt an blind, ne?
Das ist korrekt. Die Augenerkrankung, die ich habe, nennt sich Retinitopathia pigmentosa.
Oje.
Und das Krankheitsbild sieht wie folgt aus, dass über eben lange Zeit die Stäbchen und Zäpfchen auf der Netzhaut absterben und somit eben die Fotoreize nicht in Sinnesreize umgewandelt werden können und somit eben ja die Sehfähigkeit verloren geht. Und das ist ein Zeitraum bei der juvialen Erkrankung, die von Kindestagen angeht bis eben zum hohen Erwachsenenalter und ist aber von Betroffenen zu Betroffenen unterschiedlich schnell. Der Verlauf ist unterschiedlich schnell. Kann aber auch zum Beispiel sein, dass wenn ich jetzt viel Stress habe oder sonst was und dann ist ein neuer Sehrestverlust da, also so ein Schub, das geht um einen Schüben, dass ich jetzt auch von jetzt auf gleich komplett blind bin. Ne? Also das ist ein bisschen unberechenbar.
Mhm. Also wenn ich mal so fragen darf, du hast die Welt mal gesehen.
Mehr oder weniger, genau. Also ich bin früher als Kind Fahrrad gefahren. Ich bin bei uns Schlepper gefahren, habe auf dem Silohaufen den Waldschlepper gefahren und so in der Jugendzeit. Das ging alles. Ich bin nie auf der Straße gefahren, also Sicherheit war immer da für die Mitmenschen. Ja, aber genau, ich habe vieles gesehen, vieles gemacht und habe es genossen und genieße mein Leben immer noch.
Also du weißt, wie Kühe aussehen, du weißt, wie Pferde aussehen, du weißt, wie Hühner aussehen, du weißt, wie die Farbe rot aussieht, grün und so. Das alles weißt du, weil du dich dran erinnerst.
Genau, also das habe ich alles gesehen und die Frage ist, habe ich so gesehen wie ihr? Das weiß ich nicht, das weiß niemand. Ich habe aber eine Vorstellung von Rot, Gelb, Blau, keine Ahnung. Das ist auch gar nicht alles so relevant. Also diese Erinnerungen, die verblassen auch mehr oder weniger, wenn man älter wird. Relevant ist aber, ich habe mal zum Beispiel große geometrische Figuren gesehen. Ich habe mal zum Beispiel den Kölner Dom gesehen. Das ist das Entscheidende, denn das ist der große Unterschied zwischen geburtsblind und später blindet. Dass man einen anderen Zugriff und ein Verständnis auf Dimensionen hat. Also sonst ist ja immer die Realität auf das begrenzt, was du begreifen kannst, wortwörtlich anfassen kannst.
Mhm.
So. Und auch mit Weiten, mit Distanzen, mit, ne? Und das ist eben für mich enorm wichtig, gerade was Einschätzen, Abschätzen und auch so Proportionen anbelangt.
Mhm.
Das ist, glaube ich, echt etwas, wo ich sehr dankbar für bin, dass ich das hab.
Ja,
auf jeden Fall. Wie bist du denn eigentlich aufgewachsen?
So aufgewachsen bin ich auf meinem elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb, wie jedes andere Kind in der Landwirtschaft auch. Bin mit meinem Drehträger durch die Gegend gebollert und hab allen möglichen Unsinn gemacht und hab sobald es ging, eben dann auch mitgeholfen in der Landwirtschaft. Und das fängt dann ja klein an, mit anfangen Kälber füttern und Silohaufen mit dichtdecken und was alles so anliegt. Und das große Problem war dann eben, dass ich aufgrund der Augenerkrankung irgendwann von zu Hause weg musste. Ich bin nach Hamburg gekommen, zunächst auf eine Blindenschule, auf ein Internat. Somit war ich eben unter der Woche weg, war ich in der Stadt und musste mich mit dem Stadtleben arrangieren.
Du musstest in die Stadt, weil das auf dem also landwirtschaftlichen Betrieb, wo du herkommst, nicht möglich war, dich jeden Tag zu fahren.
Irgendwo. Genau. Okay. Jeden Tag fahren wäre nicht möglich gewesen.
Sondern, aber ich sag mal, Hamburg ist jetzt nicht auch das, auch nicht so das Allerschlechteste, ne?
Fürchterlich.
Oder? Fürchterlich?
Fürchterlich. Also ich war und bin ein Landei und auch gerade, ich war 10 Jahre alt, als ich weggekommen bin von zu Hause. Mir hat A, die Nestwärme gefehlt, der Familie. Ich hatte es, was ich meinte, nur am Wochenende. Und absolut nicht meins. Alles nur Beton, man hat keine Kletterbäume gehabt und dies, also ich war komplett überfordert in dem Alter.
Aber ist es vielleicht auch eine Erfahrung, dass man mal so versteht, wie so Leute leben, die mit Landwirtschaft gar nichts zu tun haben? Also ich frage mich, ist ja auch eine Erfahrung. Man ahnt irgendwie so, da sind Leute, die sind nie einen Baum hochgeklettert. Da sind Leute, die haben nie eine Kuh angefasst. Da sind Leute, die wissen nicht, wie sich Kuhscheiße unter den Füßen anfühlt oder Hühnermist oder so, wie das alles riecht. Irgendwie so, das hast du das vielleicht schon geschnallt, wie Menschen anders ticken oder so? Kann das sein?
In dem Alter denkt man ja so noch gar nicht, okay. Aber was eben, also die Kinder waren alle komplett komisch, weil die hatten die Bedürfnisse gar nicht, die ich hatte. Also, und das fand ich als Kind komisch, das war richtig befremdlich. Später, als ich älter war, da war ich dann inzwischen schon in Hannover auf einer Blindenschule und da hatte ich dann auch mit 17 Jahren das Alter, dass ich auch die Stadt zu schätzen gelernt habe. Also, ne, man kann was unternehmen, man hat auch hier Clubs und sonst was und alles cool. Aber trotzdem, was du eben meintest, ich habe einen Einblick darin bekommen, dass Menschen kein Verständnis dafür haben, auch für die Prozessketten in der Landwirtschaft, kein Verständnis und auch, was ich erschreckend finde, gar kein Interesse, das zu verstehen. So, Hauptsache, ich habe mein Brot beim Bäcker und ne?
Das ist auch das, was wir ja immer wieder feststellen und weswegen wir diesen Podcast ja auch machen, dass wir so ein bisschen für Interesse sorgen wollen, weil ich glaube, nur wenn man neugierig ist auf etwas, was man nicht kennt, baut man Vorurteile ab. Mich würde mal interessieren, also wenn man als Kind schon weiß, der Lebensweg wird nicht sein wie von anderen, weil man eben eine Behinderung hat. Wie denkt man über Berufe nach, über diese Fragen, die sich alle Kinder fragen? Also, was willst du mal werden? Feuerwehrmann, Astronaut, bla bla bla.
Radiomoderator.
Und du als Kind, das weiß, ich werde irgendwann blind sein wahrscheinlich. Wie hast du diese Frage für dich beantwortet irgendwann mal?
Ja, also bei mir stand eben immer der Wunsch im Raum, ich möchte Landwirt werden. Es war aber auch immer klar, dass das nicht geht, so.
Das war dir damals klar oder hat man dir das gesagt?
Naja, ich bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen und ich habe eben gesehen, dass die Landwirtschaft, dass man in der Landwirtschaft schwer Geld verdienen kann. Und dass eben unser Betrieb von dem her da nicht für aufgestellt ist. Also einmal kurz als Maßgabe, wir haben gute 30 Hektar Eigenland, landwirtschaftliche Nutzfläche. Und dann ringsherum Biogasanlagen, die Pachtpreise enorm hochtreiben. Da ist nicht viel mit Landwirtschaft, da kann man nicht viel Land zu pachten, nicht zu den Preisen und wir hätten enorm investieren müssen, um eben einen großen wirtschaftsfähigen Betrieb auf die Beine zu stellen. Und dann eben unter der Berücksichtigung, ja, Junge, du kannst eh nicht gucken. Also, ne, so. Stand für mich fest, Landwirtschaft geht nicht. Und dann war das nämlich eben, was du meintest, dann ist man in der Schule und dann kommt irgendwann die Berufsagentur und macht so Beratungsgespräche und dann kriegt man zu hören, ja, Junge, werd doch Bürstenbinder. Du bist blind, du wirst Bürstenbinder. Ich so, was, Bürstenbinder? Ist aber nicht so, wo ich Bock drauf habe. Ja, ne, aber so. Und dann habe ich eben aus dem Grund, dass ich komplett lost gewesen bin, noch eine Berufsfachschule Wirtschaft dran gehangen, einfach um ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken zu haben und auch die Zeit selber zu nutzen. Dann habe ich noch einen erweiterten Realschulabschluss dadurch bekommen und habe eben die Zeit genutzt, aber nicht für die weitere Orientierung, sondern in der Zeit habe ich dann passenderweise meine Frau kennengelernt, also jetzige Frau.
Schön.
Und sie meinte dann, ja, wenn es dich doch so interessiert, dann studier den Kram doch. Dann hast damit immer noch was zu tun. Dann setz dich irgendwann oft in der Behörde auf den Stuhl und ärgerst Landwirte. Ist auch super. Ne? So, und hat auch sich super angehört. Aber scheiße, ich brauche ja ein Abitur. Ja gut, dann habe ich noch mein Abitur nachgeholt, obwohl ich schon so alt war. Ein alter Knacker. Ich habe mit 23 erst mein Abitur gekriegt.
Alter Knacker.
Naja, genau. Aber dann war das eben möglich, dass ich dann nach meinem Auslandsaufenthalt, den wir auch noch dazwischen geschoben hatten.
Ausland warst du auch noch?
Ja, wir waren, also meine Frau und ich waren gemeinsam ein Jahr in Kanada,
wow.
Um eben A, vom Studium noch was anderes zu sehen und B, um da einfach auch noch einen Einblick über Landwirtschaft in anderen Regionen zu sehen. Und die kanadische Landwirtschaft, also gerade die ökologische Landwirtschaft in Kanada, ist einfach genial.
Und darf ich dich dann fragen, wie du dann den Einblick bekommst?
Also ja, wir haben gerufen auf den Farmen in Kanada.
Ah, also okay, also mitgearbeitet.
Genau, mitgearbeitet.
Wie nennt sich das?
Gewooft, Willing Workers on Organic Farms.
Genau.
Willing Workers on Organic Farms.
Also freiwillige Farm. Helfer.
Ah, das ist so ein spezielles Programm oder so.
Ja, es ist wie Work and Travel nur für Landwirte. Ah, okay. Also oder für mal Interessierte an der Landwirtschaft. Ne? Und aber da haben wir enorm coole Einblicke gekriegt und richtig tolle Menschen kennengelernt. Und da hat sich der Gedanke bei mir auch verfestigt, das müssen ökologische Agrarwissenschaften sein, wenn ich studiere. Obwohl ich aus einem konventionellen Elternhaus komme und mein Vater auch immer über die Ökolandwirte geschimpft hat. Ne, also wie es so üblich war, so auf dem Dorf. Ne? Und ja, und dann habe ich 2016 an der Universität Kassel angefangen zu studieren. Ich habe mich noch aus dem Ausland eingeschrieben und jo. Ne?
Und war deine Uni quasi auf dich vorbereitet als blinder Mensch?
Jein, also im Rahmen des Abiturs, da haben wir, also das Abitur habe ich in Marburg an der blinden Studienanstalt gemacht, also wieder eine Schule extra für Blinde und Sehbehinderte. Mhm. Und da gibt es Hochschulerkundungstage, die dafür dienen, das sind glaube ich 14 Tage, die dafür dienen, dass sich blinde Menschen, also die blinden Schüler, die dann ja studieren wollen, an verschiedenen Universitäten damit auseinandersetzen, wie kann ich da studieren? Was gibt es für Hilfsangebote? Rede ich schon mal mit dem Lehrpersonal, ob die überhaupt interessiert sind, mir zu helfen? Ne? Da gibt es eben große Unterschiede von Universität zu Universität. Und die Zeit habe ich eben auch genutzt, 2015, und habe mir eben verschiedene Universitäten angeguckt. Also das war bei mir, war das die Universität Gießen, Göttingen und Kassel.
Ah.
Und letzten Endes habe ich mich dann für Kassel entschieden. Ja, die Universität ist eben insofern auf mich vorbereitet gewesen, als dass ich eben A, mich schon mal vorgestellt habe und B, ich als Betroffener eben ganz klar wusste, was sind meine Probleme, wo brauche ich Hilfestellung, was sind sinnvolle Hilfestellungen, die man mir geben kann.
Und was sind so barrierefreie Materialien?
Also A, ist es super, wenn die Hochschule mir vorher die Skripte zur Verfügung stellt oder Vorlesungsfolien.
Wie liest du die denn?
Ja, genau.
Mit dem PC, ganz normal, mit einem normalen Windows-PC. Da ist dann eine Sprachausgabe drauf für Blinde und oder vielmehr für Blinde. Und die, genau, setzt den visuellen Text in Sprache um und gleichzeitig kann ich den unten auf einem Braille-Display in Blindenschrift lesen.
Braille, die Blindenschrift.
Die Blindenschrift.
Ja, spannend.
Und Vorlesungsfolien vorher herausgeben, dass ich die mir aufarbeiten lassen kann. Denn brauchte ich eine Studienassistenz, die eben diese Aufarbeitungssachen gemacht hat. Ne? Also das ist eine Person, die sich eben darum kümmert, mir die Sachen aufzuarbeiten, mich auf Exkursionen begleitet, um eben zum Beispiel bei Feldexkursionen mich vor den Fall in den Wassergraben bewahrt oder mir eben auch Sachen beschreibt. Ne? Also wie sieht hier die Heutrocknungsanlage aus? Und bei mir ist eben liegt die Verantwortung, die richtigen Fragen zu stellen, dass ich die Informationen von der Assistenz bekomme, die ich brauche. Ne?
Mhm.
Auch Pflanzenbestimmung, ganz interessant. Ganz schön schwierig, wenn man nicht gucken kann, ne?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Gab es da nicht irgendwann in deinem Umfeld auch Leute, die gesagt haben, Mensch Axel, was soll das denn alles? Weil du wirst doch eh nie als Landwirt arbeiten können. Lass das doch.
Ja, also die Kommentare gab es von den anderen Blinden in meinem Umfeld. Gerade als es so ums Abitur ging und was macht ihr danach und so, da habe ich gesagt, ja, also ich studiere Agrarwissenschaften. Was? Bist ja bescheuert? So, ne? Aber der Wille ist da und die anderen Sehnen verkneifen sich Kommentare dazu, weil es ja anmaßend wäre.
Mhm.
Und außerdem habe ich immer gesagt, ich will Landwirte ärgern vom Amt. Ne? So vom Amt aus so. Und im Laufe des Studiums kam es dann eben, dass meine Frau und ich uns generell Gedanken gemacht haben, was wollen wir, wo wollen wir hin, was sind die Ziele im Leben und so. Es war immer noch, also ich muss dazu sagen, zum Beispiel während meiner ganzen Studentenzeit hatte ich einen Studentengarten und habe da in Witzenhausen die Erde umgewühlt und Gemüse angepflanzt. Und das ist einfach das, wofür ich lebe. Dass eben, dass ich diesen natürlichen Kreislauf begleite, dass ich vielleicht auch darauf Einfluss nehmen kann, ob es gut wird oder nicht. Ne? Also das ist ja auch immer begrenzt, der Einfluss. Aber dass ich eben Leben wachsen sehe und die Früchte der Arbeit dann auch ernten kann, wenn es gut läuft. Und das sind eben auch dieselben Werte, die meine Frau eben auch unterstützt. Und sie sagt, ja, ich habe keine Lust dazu, das immer zu machen. Aber so als Ausgleich zur normalen Berufstätigkeit finde ich es auch super. Und ja, wohin? Das war dann die große Frage. Und dann haben wir uns eben dazu entschieden, dass wir auf meinen elterlichen Betrieb zurückziehen und gemeinsam mit meiner Familie dann eben da, ja, das Ding rocken.
Du hast ja gerade eben erwähnt, dass du in Wetzenhausen studiert hast. Das ist ja ganz in der Nähe von Göttingen. Und ihr hattet ein paar Vorlesungsstunden auch an meiner Uni und du saßt auch mit im Schnippelkurs. Kannst du mal erzählen, wie...
Was ist der Schnippelkurs?
Ja, erzähl mal. Man schneidet tatsächlich wirklich die Tiere auf.
Genau, der Schnippelkurs ist, glaube ich, im Modul Tiergesundheit zum Thema Anatomie und Tierkrankheiten. Ich weiß es nicht mehr ganz sicher, ist auch schon ein bisschen her. Auf jeden Fall hat man da den Kadaver auf dem Seziertisch liegen und die darf man dann tatsächlich mal auseinandernehmen oder vielmehr unter Begleitung auseinandernehmen. Das ist jetzt kein wildes Gemetze, sondern schon wissenschaftlich.
Ja, genau. Also zum Beispiel bei der Kuh lernt man, wie viel Mägen hat sie. Was also macht jeder einzelne Magen? Wie sieht der aus?
Und wie fühlen die sich an? Ne? Also ganz entscheidendes, also vielleicht ist das auch wieder meine blinde Perspektive, ja, aber
wie fühlen sie sich an?
Wie fühlt es sich an? Ja, dass eben tatsächlich die Papillen hart sind im Pansen und so und oder auch zum Beispiel ein Hühnermagen, dass der ganz rau ist von innen, dieser Muskelmagen, um das Futter zu zerkleinern und so. Dass das alles irgendwie schon einen Sinn von der Natur hat. Ja, und das war irgendwann im Sommer, dieses Modul, was wir da hatten.
Ganz kurz nochmal. Also, wie muss ich mir das vorstellen? Also, ich finde es schon schwierig genug. Wir mussten als Schüler mal ein Kuhauge sezieren. Aber ich habe zwei Augen und kann sehen, was ich da mache. Jetzt bist du ja blind und kannst nicht sehen. Wie schwierig oder wie viel schwieriger ist es für dich denn jetzt nochmal so einen Kuhmagen auseinanderzunehmen mit sehr scharfen Gegenständen?
Ja, das Gute war, ich habe nicht das Tier nicht zerlegt, sondern das hat eine Doktorandin gemacht und ich habe aber immer meine Finger dazwischen gehabt. Also sie musste verflixt aufpassen, dass sie mir nicht in die Finger schneidet. Aber ich wollte ja nun mal auch das meiste da rausholen aus dieser, ja, was sind das, 2 Stunden oder so, und ganz viel wahrnehmen. Und man darf einfach, also mit der Einstellung will man ja herangehen, dass man eben viel lernen möchte und so. Und das hat ja einen Sinn, dass wir das machen, so. Also bezüglich Anatomie und auch Verständnis und dass man die Sachen, die man sonst im Lehrbuch liest, auch mal einfach tatsächlich begreift, also anfassen kann. Und dass zum Beispiel so eine Hohlvene vom Schwein, die ist so dick, da kriegst du einen Daumen reingesteckt ohne Probleme. Das ist cool. Und das mal zu fühlen, statt immer nur zu lesen, ist doch, also ich finde das cool.
Und lief das gut, diese Sezierstunde da?
Ja, ich habe ja eben schon angeschnitten, das war hoher Sommer und war ein bisschen warm und hat auch ein bisschen gerochen und eigentlich lief es gut, nur neben mir ist dann leider eine Kommilitonin umgekippt. Und normalerweise, also sehende Studenten, Kommilitonen hätten sie denn auffangen können und ich habe es nicht mitgekriegt. Ist sie leider neben mir einfach so umgeklappt. Es war ein bisschen unangenehm, aber sie wird es überlebt haben.
Ja. Okay. Oh ja. Erzähl, dann hattest du dein Studium absolviert und bist dann auf den Hof. Wie kann man sich dann da dein Arbeitsfeld vorstellen? Wie arbeitest du?
Ich muss einmal kurz eingrätschen. Ich habe das Studium noch nicht ganz absolviert. Die Bachelorarbeit ist noch nicht ganz fertig. Die ist gerade abgegeben.
Kein Mensch nachgefragt.
Gerade abgegeben.
Oh, nee. Sehr gut.
Mein Leben auf dem Hof. Das ist ja einfach, weil wir keine aktive Landwirtschaft mehr hatten. Mein Vater hat 2011 die Landwirtschaft aufgegeben. Die war zu der Zeit sowieso nur noch Nebenerwerbslandwirtschaft. Und dann hat er gesagt, du, lohnt sich nicht mehr, ist zu anstrengend, ich werde auch nicht jünger und wozu? Hat alles verpachtet und das war der Stand der Dinge. Und dann sind wir 2022 auf den Hof gezogen mit 2 Pferden. Das sind die Reitpferde meiner Frau und das war's. So, und dann haben wir eben nach und nach angefangen, den Stall herzurichten, so dass ich sage, das ist eine Grundlage, da kann ich Tiere drin halten, nach meinen Maßgaben aus der ökologischen Landwirtschaft. Und dann haben wir als erstes eben uns 5 Schafe gekauft, ne? 5 Muttertiere. Und die haben dieses Jahr das erste Mal gelammt. Bin ein stolzer Schafpapa. Genau, und so, das kann ich jetzt alles aufzählen. Ist gar nicht so relevant, sondern was eben wichtig ist, die Sachen, die wir eben auf dem Hof so entstehen lassen, sind auch alle mehr oder weniger darauf ausgerichtet, dass ich das selber mit meiner Einschränkung kann. Und eben, dass die Sachen, die ich nicht kann, in einem Maß sind, dass die Unterstützungsleistungen, die ich durch meine Familie erfahre, eben genügend sind. So, und natürlich kann ich keinen Schlepper fahren. Ist auch nicht so relevant. Ich habe 3 Leute, die können Schlepper fahren. Wenn das nicht reicht, rufe ich den Maschinenring an. Ne? Mhm. Also dann kommt ein Lohnunternehmer und macht für mich die Arbeit. Gerade auch, weil wir gar nicht alle Maschinen auf dem Hof haben. Das ist zu teuer.
Mhm. Ja, und du, auch als du hier vorhin in den Raum reingekommen bist, nimmst du ja sehr viel wahr durch dein Gehör. Du konntest genau hören, als die Tür zugegangen ist, dass sich jetzt hier die Akustik verändert. Wie hilft dir dein Gehör bei deiner Arbeit?
Ja, wir helfen euch eure Augen bei der Arbeit. Also das ist natürlich ein wichtiger Sinn, der mir zur Verfügung steht. Und den nutze ich, wo ich kann. Also zum Beispiel höre ich eben, ob auf dem Hof vor mir ein Anhänger steht, damit ich nicht gegenlaufe. Ne? Und oder zum Beispiel höre ich, ob es meinen Tieren gut geht. So, ne? Man hat ja da ein Gefühl für, wenn man die jeden Tag hört, ist alles normal, hört sich was anders an. Und oder ist das Weidezaungerät an? Ne, das sind alles so Sachen, da achte ich eben viel mehr drauf und das hilft mir enorm.
Woran hörst du denn, dass jetzt ein Tier sich anders verhält oder dass es vielleicht krank ist? Wie nimmst du das wahr?
Durchfall würdest du auch, glaube ich, hören nach Kuhlange.
Ja, genau, das hört man. Nee, ja, da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Also zum Beispiel bei Schafen und Rindern hört man, ob die Pansenperistaltik normal funktioniert.
Und das hörst du?
Ja, natürlich, das hört man. Also wenn man weiß, wie sie es anhören soll.
Ist das ein Vorteil, den du hast gegenüber Landwirten, die nicht blind sind, weil du auf diese Sinnesorgane zurückgeworfen bist, dass die besser ausgeprägt sind dann?
Also ich konzentriere mich besser drauf, die sind nicht besser ausgeprägt, ich höre nicht besser als du.
Sondern, ach, guck mal, ich dachte das.
Nein, ich konzentriere mich mehr drauf. Also das ist ich höre nicht besser und rieche auch nicht besser, sondern ich nehme, also die Informationen, die ich bekomme, werden einfach schneller und besser gefiltert und ich weiß eben, was da klimpert, dann weiß ich, das ist ein 17er Schlüssel, zum Beispiel ein Maulringschlüssel und nicht irgendwas anderes. Ne? Also aber nein, ich bin nicht besser dran als sehende Landwirte, denn also ich glaube, sehen können ist auch schon ganz praktisch, nur ich glaube, die Kombination da draus, aus dem, dass ich die Sachen höre und dass meine Familienmitglieder die Sachen sehen, das ist eine gute Kombination, die uns es eben ermöglicht, ja, doch schon recht früh Probleme wahrzunehmen.
Du nimmst ja auch eine ganz, ganz große Community über Instagram mit und zeigst, wie du arbeitest. Zum Beispiel kenne ich ein Video, wo du erzählst, warum du eine Bank im Stall hast, eben weil du da zur Ruhe kommst und dann einmal reinhören kannst, ob irgendein Atem rasselt, ob irgendjemand Durchfall hat oder so weiter. Aber benutzt du auch, also weil ich finde jetzt die Bank irgendwie so sehr einfach und irgendwie total gut, dass das schon so ein Hilfsmittel ist, aber nutzt du auch technische Hilfsmittel, die dir weiterhelfen?
Was immer dabei ist, ist mein Handy. Und das Handy hat eben Apps drauf, die für Blinde speziell sind, die zum Beispiel helfen, Texte zu erkennen. Also Etikettenschilder an Futtertüten. Oder zum Beispiel kann ich damit mir auch Ohrmarkennummern vorlesen lassen von den Tieren. Und so, das ist echt praktisch. Oder zum Beispiel, wenn mir was runterfällt und ich finde zum Beispiel den Isolator im Gras nicht liegen, ne? Dann kann mein Handy mir sagen, ja, der liegt da und da.
Axel, vielen Dank, dass du hier warst und dass du uns von deinem Weg erzählt hast. Grüß alle von uns, die du kennst und die uns kennen könnten und vor allem auch deine Social-Media-Follower. Und wirklich alles, alles Gute für dich und dass die Träume, die du hast, dass die in Erfüllung gehen. Weil wir haben gelernt, if you can dream it, you can be it. Bis dann.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Thank you.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Jasmin Becker. Russlands und die Ukraine haben erneut Gefangene ausgetauscht. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte diesen Austausch. Er war Anfang des Monats in Istanbul vereinbart worden. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Unsere Leute sind zu Hause, schreibt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf der Plattform X und veröffentlicht Bilder, die die ausgemergelten ukrainischen Männer zeigen, die Russland heute aus der Kriegsgefangenschaft entlassen hat. Heute seien junge Soldaten bis 25 Jahren ausgetauscht worden, gibt der ukrainische Ombudsmann für Menschenrechte an. In den kommenden Tagen sollen schwerverletzte und schwerkranke Kriegsgefangene folgen.
US-Präsident Trump hat den Einsatz der Nationalgarde in Kalifornien als hervorragende Entscheidung gegen Kritik verteidigt. Ohne diesen Schritt wäre Los Angeles vollständig zerstört worden, das schreibt er auf seiner Plattform. Trump hatte die Nationalgarde gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs entsandt, um Proteste gegen die Abschiebung von Migranten niederzuschlagen. Für die Innenstadt von Los Angeles gilt inzwischen ein Versammlungsverbot. In San Francisco wurden bei Ausschreitungen etwa 60 Menschen festgenommen. UN-Generalsekretär Guterres hat zu einem besseren Schutz der Weltmeere aufgefordert. Zur Eröffnung der UN-Ozeankonferenz in Nizza sagte er, es müssten geschützte Meeresgebiete in internationalen Gewässern eingerichtet werden. Illegale Fischerei, Plastikverschmutzung und steigende Meerestemperaturen bedrohten empfindliche Ökosysteme und auch die Menschen. Frankreichs Präsident Macron zeigte sich zuversichtlich, dass genug Länder eine Schutzvereinbarung ratifizieren. Vor 30 Jahren verhüllte das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude den Reichstag in Berlin. Bis zum 20. Juni wird dieses Kunstereignis jeden Abend mit einer Lichtinstallation nachgestellt. Katharina Trümper, RBB 24.
Peter Schwenko, Mitinitiator des Projekts damals wie heute, sagte dem RBB, man wolle die Verhüllung von 1995 nicht kopieren, sondern feiern. Er hofft, dass die magische Atmosphäre von damals wiederbelebt wird. Vor 30 Jahren kamen Millionen Besucher nach Berlin, um den mit Stoffbahnen ummantelten Reichstag zu sehen.
Der britische Bestsellerautor Frederick Forsyth ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das hat sein Literaturagent bestätigt. Forsyth wurde durch Spionageromane wie Der Schakal